Oh, so.
Mein Name ist Robin Christopher Vorbeck, CEO von High Performer Limited. Und wir präsentieren den Catch-Cut.
Jawohl, Catch Club, neulich in Japan. Ich bin wieder hier, schon wieder führe ich durch die Show, ich freue mich, bin ja eigentlich schon semi-regular und heute reden wir über ein Thema im Catch Club, über das ich mich sehr freue, weil es eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und an meiner Seite sind natürlich die Boys, die zwei Boys, die nach Amerika fliegen in, was haben wir da, anderthalb Wochen, bin ich richtig? Jetzt anderthalb Wochen, da haben wir zum einen den Mann, also wenn der nicht mindestens 5 Liter Dr. Pepper pro Tag da trinkt, dann bin ich enttäuscht, du.
Auf jeden Fall, ey, let's go. Ich habe schon, versucht schon in Shape zu kommen, damit ich danach wieder loslegen kann.
Gibt ja jetzt in Amerika dieses, was war das, Dr. Pepper Coconut, glaube ich, ist das der neue Jam.
Let's go. Hab Bock.
Ja, und der Mann, der eigentlich schon da fast wohnt, ja, der kommt wahrscheinlich nicht zurück. Das könnte jetzt die letzte Ausgabe mit Sebastian sein, weil der kommt dann wahrscheinlich gar nicht mehr zurück. Der wohnt dann in der TW Arena. Unterm Ring oder so.
Ich werde entweder adoptiert oder geheiratet wahrscheinlich. Hallo zusammen.
Sehr gut, ihr übernachtet ja bei einer Tante eines Wrestlers. Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht.
Blue kommt vielleicht noch raus, aber Sebastian ist dann das Ende. Genau. Eingebürgert, zack, gleich, kann er gleich wählen gehen. Los, komm, gehst gleich wählen. Aber wir reden jetzt über eine Show, über die ich mich sehr freue. Als die announced wurde, habe ich mir gedacht, oha. Und als es dann klar war, wo die Show stattfindet, nämlich in der Tokyo Ryogoku Hall, dachten wir uns alle, oha. Und als die Karte announced wurde, dachten wir uns, uiuiuiui. Aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, aus verschiedensten Gründen diese Show zu schauen. Und zwar reden wir über Bloodsport Bushido. Der gute Josh Barnett hat sich gedacht, komm, nach 10 Ausgaben in Amerika mache ich mein Food-Style Varieté-Show in Japan. Aber bevor wir dazu kommen, mache ich ja mal gerne so eine allgemeine Frage und dann fange ich mal an bei Drew. Du, wie stehst du denn so persönlich zum Shootstyle Pro Wrestling?
Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Also alles, was es daran gibt, versuche ich irgendwie so ein bisschen halt aufzusaugen. Ich bin großer Fan. Allein hier halt WXW macht das ja auch einmal im Jahr mit ihrem Ambition. Liebe ich. Also ne, hier im Catch beschwärme ich immer davon, wenn bei Ambition ist immer mein Highlight am Karat-Wochenende. Bloodsport finde ich auch immer richtig geil. Deswegen war ich auch richtig gehypt einfach, als sie dann gesagt haben, okay, wir gehen nach Japan mit dem ganzen Kram. Generell richtig Bock, fang auch so langsam so ein bisschen an, da so älteren Kram zu gucken, halt so ein bisschen so UWFI und diesen ganzen
Battle Arts.
Ja, Mann, Battle Arts. Und richtig Bock, großer Fan.
Hast du das berühmte Battle Arts 8-Man schon gesehen?
Ich glaube nicht.
Aber Sebastian weiß, welche ich meine. Das muss man einmal im Leben gesehen haben.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, irgendwann habe ich aufgehört, aber eine Zeit lang habe ich so wie die veröffentlicht wurden auf IWTV, immer die Battle Arts Shows geguckt tatsächlich.
Das muss man übrigens nochmal sagen, IWTV hat Battle Arts. Ihr könnt auf IWTV Battle Arts gucken. Richtig. Da musst du gucken, es gibt da ein 8-Man-Tag-Match, das ging 45 Minuten, das war damals ein Match-of-the-Year-Kandidat. Das ist ein Must-See, dieses Battle Arts-Match. Aber jetzt habe ich schon vorgenommen, Sebastian, wie denkst du über den Shootstyle Pro Wrestling?
Ich kann mich da nur anschließen. Also du weißt es ja, Morbo, für mich ist auch Ambition immer eins der Highlights des Karat-Wochenendes. Oder wenn es halt auch mal am gab ja auch schon welche, die an anderen Festivalwochenenden stattgefunden haben, Tech Festival oder so, aber Ambition ist für mich immer was, wo ich mich drauf freue. Ich mag diese Food-Style-Shows unglaublich gerne. Ich finde das auch, es ist jetzt nichts, glaube ich, was ich täglich gucken müsste, aber ist ja auch nichts, was täglich stattfindet und so immer wieder mal macht mir das unglaublich viel Spaß und deswegen freue ich mich immer, wenn das auch in anderen Iterationen wieder stattfindet, so wie hier jetzt mein Jahr.
Ja, ich kann sagen, Shootstyle und ich going way back. Das war damals, als ich, wer es noch kennt, Moonsault, der Puro Match of the Year, durfte ich mal mit, glaube ich, so 2011 oder so. Und da musste ich mich halt mit dem eben erwähnten 8-Man-Tag-Match von Battle Arts beschäftigen und konnte halt überhaupt nichts mit diesem Stil anfangen. Ich dachte, was ist das? Weil das Ding war auch, ich war zu dem Zeitpunkt auch MMA-Fan. Ich dachte, okay, ich mag Wrestling, ich mag MMA, aber das hier finde ich irgendwie komisch. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich finde immer noch, dass der Shootstyle per se schon ein bisschen Acquired Taste ist. Aber wenn man, finde ich, einmal Blut geleckt hat, ist es was ganz Besonderes. Und ich finde halt echt geil, weil Battle Arts gibt es ja nicht mehr, aber es gibt immer wieder so ein paar Ableger. Ich meine, wir wissen, Glade hat ja einen großen Einfluss auch bei dieser Show gehabt und Glade hat ja ab und zu mal UWF-Matches. Sie haben leider nicht mehr so oft ganze Shows, aber ab und zu gibt's ja noch mal was und dann hat man natürlich auch mal, Fuminori Abe hat ja eine tolle Show mal gemacht. Wie hieß die eigentlich?
We Are Fighting Detectives.
Ja, genau. Mann. Ganz tolle Show, die war, ja, kann man auch auf Wrestling angucken, die war ganz toll. Und natürlich die gute WXW mit Ambition. Ambition habe ich ja damals von Stunde 1 mitverfolgt. Da hatte ich, glaube, Ambition bis 5 oder 6 habe ich mir alle DVDs noch gekauft, wo es noch DVDs gab bei der WXW. Ich war großer Fan davon. Und ich muss auch hier nochmal sagen, wer zuhört und wer zur WXW zum Karat kommt, kauft euch eine Karte für Ambition. Dann macht ihr nichts falsch. Kauft euch einfach eine Karte für Ambition. Ich finde, man, wenn man sich da reinsetzt, man muss umdenken im Kopf, weil du weißt, es ist jetzt ein anderer Stil, es kann jederzeit vorbei sein, aber du hast einfach eine tolle Zeit. Und das muss man natürlich sagen, hier dieses Bloodsport Bushido, das ist ja nochmal eine ganz große Bühne. Das ist ja wirklich wie diese alten UWF-Zeiten, ja. Das ist wirklich eine Wahnsinnssache. Ob man es nochmal machen wird, wird sich zeigen. War ja ein bisschen scammig, kann ich mal sagen, wie man die Tickets verkauft hat. Musste sich irgendwie, wenn man oben hatte, Rang, musste man sich 6er-Boots kaufen. Weiß nicht, ob man die voll bekommen hat, aber das ist ja uns erstmal egal. Denn die Aufmachung war sehr schön. Es fing ja an mit einem, ja, wie kann man das sagen, ein Act. Ja, ein Trommel-Act. Hat euch das gefallen?
Ja, ich fand das ganz cool eigentlich. Hat man so, das hat auch direkt so gezeigt, so, das hat dem direkt so ein, also es hat direkt gezeigt, es bedeutet was. Die haben Bock hier halt, die wollen auch hier was Großes zeigen. Das hat es direkt irgendwie bedeutsamer irgendwie gemacht, so ein kleines Opening halt. Das fand ich schon sehr cool.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es wirklich sehr beeindruckend, muss ich sogar ehrlich sagen. Und wie du das schon sagst, man bekam direkt so ein Big-Time-Feeling. Ich habe mir gedacht, oh, also auch generell muss man sagen, auch von der Produktion her und so, das war schon ein higher Level.
Ja, absolut. Also es ist vor allem, man hat auch ganz klar gemerkt, Unterschied zwischen Bloodsport und Japan, wenn es so weitergeht. Ich bezweifle, wenn Bloodsport nochmal kommt in Japan, dass es in so einer großen Halle stattfindet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal stattfinden wird. Da hat man einfach eine andere Herangehensweise, wie zum Beispiel, wenn du es in Amerika, in Brooklyn oder in L.A. oder wo waren wir jetzt letztens, Philadelphia bist. Ist einfach was anderes. Und dann gab es die Ringerparade, die ich eigentlich mal sehr mag. Die war aus einer Sicht her ziemlich abgefuckt. Ja. Weil, also erstmal muss man natürlich das Highlight des ganzen Abends sagen. Lenny Hart. Überragend. Kennt ihr diese Frau? Wusstet ihr, wer das ist?
Ich wusste nur, es ist die ehemalige Ringsprecherin von Pride.
Genau. Der
Ringsprecher. Ja, also sie ist wirklich eine absolute Legende, die Frau. Sie ist, ich hatte das auch schon bei Straight Wrestling erwähnt, wer es kennt, bei UFC Undisputed 3 war damals auch Pride dabei und da war einfach ihre Stimme dabei, weil sie war die Sprecherin von Pride. Ja, diese markanten, extrovertierten Aussprachen der Kämpfer, aber sie ist einfach eine Ikone und es ist so einmalig. Und als Disco dachte ich, Mensch, Josh Barnett, Chapeau, das hätte ich nicht gedacht, das habe ich nicht kommen sehen. Aber natürlich die Ringerparade war per se abgefuckt, weil man nicht so ganz die Reihenfolge eingehalten hat. Also irgendwie ist das erste Match Fuminori Abe gegen Louis Zucker, kamen beide nicht raus. Dann kam irgendwie Match 4 schon, dann kamen die Frauen raus. Irgendwann kam John Moxley raus, der aber noch gar nicht dran war. Und dann hatte man irgendwie John Moxley aufgerufen, dann kam Eric Hammer raus. Also es war alles ein bisschen wild.
Ja.
Weil ich dieses Bild eigentlich mal sehr imposant finde, wenn die dann alle im Ring stehen.
Ja, das mache ich auch sehr gerne.
Ja.
Macht man ja auch bei Ambition. Macht man ja beim Karat nicht mehr fürs öffentliche Publikum.
Ja, genau.
Ja, was ist denn da los?
Kann man keine Fotos mehr verkaufen?
Ja, kann man keine Fotos mehr verkaufen. Frech.
Ja. Äußert euch doch mal dazu.
Ja, genau. Wann war ich das letzte Mal so ein Fanforum? Gibt es das überhaupt noch? Ist das tot?
Fast ein Jahr. Das war, glaube ich, das letzte Mal, kurz nachdem ich vom SCI zurückkam.
Frech, ja. Wozu bezahle ich hier meine 99 im Monat? Frech.
Das stimmt.
Aber so, kommen wir mal zum ersten Match oder zum ersten Kampf. Und zwar hat man Yui Tsuka von Glade. Ich weiß, es heißt Great, aber ich würde immer Glade sagen, weil da steht einfach Glade.
Ja,
den ich eigentlich durchaus gerne sehe. Ich sehe von ihm viel, weil ich ja halt, wenn ich Glade gucke, nur UWF-Matches gucke und da sehe ich ihn oft. Und sein Gegner, er ist, glaube ich, unser aller Favorite Wrestler. Er ist, glaube ich, finde einer der besten Wrestler der Welt, einer der vielseitigsten Wrestler der Welt. Live haben wir ihn gesehen. Wir sehen ihn ständig bei irgendwelchen Ligen. Er ist über Fuminori Abe. Absolut fantastisch. Und dass der natürlich auf dieser Karte war und ist, war natürlich eine großartige Sache. Fangen wir doch mal an. Drew, was sagst du zum Opener? War 4:15, war eine kurze Sache, aber...
Ich finde es gut. Klar, die sind ja immer ein bisschen kürzer, diese Shoot-Style-Matches halt. Ne? Die gehen halt keine keine 20 Minuten, logischerweise, weil halt, du hast es eben schon mal gesagt, Momo.
Halt Main Event.
Ja, Main Event, ja, okay, die Ausnahme bestätigen die Regel, klar. Aber, es war halt auch Josh Barnett, natürlich catcht er 20 Minuten, ne, also, oder kämpft 20 Minuten, klar, ne. Und die meisten sind aber dann halt ein bisschen kürzer, weil es halt, ne, so, es kann halt, wie so halt in so einem richtigen Kampfsport, kann halt jederzeit enden. Und ich fand das gut, ich habe Yui Iizuka das erste Mal jetzt gesehen. Mir hat er aber durchaus gefallen, mit aber natürlich auch einem fantastischen Gegner und ein nettes kleines Finish dann mit dem Kneebar da halt von Abe. Mir hat das zum Einstieg sehr gut gefallen.
Sebastian.
Ich fand auch, dass das ein gelungener Opener war. Und ich fand auch, wenn das relativ kurz war und Abe natürlich erwartbar gewonnen hat, hat Iizuka ja keine schlechte Figur gemacht. Und ich habe zu Iizuka eine besondere Bindung, weil eine Liga, die ich eine Zeit lang mal sehr intensiv verfolgt habe, war Heat Up. Das ist so eine kleine Liga aus Japan. Und da kommt Iizuka eigentlich her, bevor er dann zu Welt gegangen ist. Deswegen freut mich, den hier zu sehen auf jeden
Fall. Ja, man hat vor allem auch hier schon so ein bisschen den Ton des Abends gesehen.
Ja.
Es ist einfach eine andere Herangehensweise als in Amerika. Es war auch ein anderer Abe. Ich meine, wir kamen beide, wahrscheinlich haben wir, also Sebastian hat, glaube ich, auf jeden Fall nicht das erste Match, aber das zweite hast du auf jeden Fall von Abe gegen Nomura gesehen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich fand, das erste war einfach ein langer Banger und das zweite war einfach kurz und brutal.
Ja, das erste war Match of the Year-Kandidat.
Ja, das war auch mein Match of the Year. Und man muss ja sagen, Abe ist hier einfach ein bisschen, es war halt eher mattenbasiert und dann war relativ schnell Schluss, nachdem Abe den, an die Achillesferse ihn bekommen hat und dann war Ende im Gelände. Hat mir aber gut gefallen. Wie gesagt, Fuminori Abe ist einfach ein Must, der muss auf so eine Card. Aber ganz ehrlich, Fuminori Abe, ich hab's auch bei Straight Wrestling, ich sag's auch jetzt hier, Fuminori Abe müsste bei AEW Arrested Dream gegen Brian Danielson im Main Event stehen. So.
Let's go.
Also wenn es nicht Brian Daniels noch gegen Abe gibt, bevor Danielson retired, dann war es das. Dann ist Wrestling für mich vorbei. Also ganz ehrlich.
Was ist da also, noch real?
Also ich meine, der ist doch vor der Sickos, Tony Khan.
Auf jeden Fall. Ich stimme zu.
Wir sollten diese Ausgabe nicht nennen Platzbursche, sondern Please Book Fuminori Abe Tony Khan. So sollte die Ausgabe heißen.
Ich werde das Dieter beim Hochladen sagen.
Ja, weil ich denke mir einfach so, der Mann, das, weil ich habe erst letztens, hatten wir für Straight Wrestling Dead or Pro Wrestling geguckt, da gab es ja Fuminori Abe gegen Roderick Strong, wo ich dachte, war ein geiles Match. Wann endlich denn jetzt, Mann?
Ja, es stimmt.
Ich verstehe es nicht. Wir wissen ja nicht, wie lange Brian Danielson noch kämpft. Aber beziehungsweise, was ich auch sagen wollte noch, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal, es gab ja letztes Jahr bei Wrestling in der Pre-Show, gab es ja Barnett gegen Claudio, was ziemlich cool war, weil es halt wirklich ein Battle, also ein Bloodspot-Stil war, halt mit Pin. Aber ich fand das schon beeindruckend, dass die in so einer Riesenhalle vor so, in so, bei so einer Show dann so ein Match wresteln dürfen. Und dann hat ja Barnett am Ende auch gesagt, ja, hier machen wir ein Rematch. Ich habe ja gehofft, dass es irgendwann mal endlich bei GCW stattfindet, weil wenn einer das booken kann, dann Brad Lollard, weil der kann alles booken.
Das stimmt.
Der kann auch wahrscheinlich Shane McMahon booken.
Du, der hat ja auch seinen MMA-Hintergrund mit Raw Underground.
Ja, stimmt. Das könnte man sogar gut verkaufen. Ja,
das hatte ich schon aus meiner kollektiven Erinnerung gelöscht.
Also Sebastian, wenn man bei der nächsten Bloodsport-Show Mike Santana gegen Homicide bookt, dann können wir auch gerne noch Shane McMahon booken, ganz ehrlich.
Ja, Shane McMahon gegen Nick Nemeth, let's go.
Nee, wenn du wirklich Raw Underground machst, dann musst du Babatunde gegen ihn booken.
Jetzt geht's aber los. So, dann gab's ein Turnier, weil warum auch nicht? Man kann auch ein One-Day-Tournament machen. Und das bestand aus drei Leuten, die gut sind und einer, den ich eigentlich vergessen wollte, der mich aber wieder hier serviert wurde. Aber wir fangen erstmal mit den Guten an. Es gab Hideki Suzuki gegen Hikaru Sato. Hideki Suzuki werdet ihr beide live sehen. Drew, bist du auch bei der Technik?
Vermutlich ja.
Ja, also ihr werdet ihn beide live sehen. Ist ja auch ein guter Mann. Ich fand es interessant, dass er beim Tech-Festival ist, aber er ist eigentlich ein All-Japan-Wrestler, aber Noah ist da und der wrestlet bei Tech-Festival mit Fetcher, der Noah, aber ist ja egal. Ich würde sagen, ich fand es ein bisschen verwirrend.
Ja, stimmt.
Aber du verstehst meinen Gedankengang, ich fand es ein bisschen weird. Aber
das gut. Ist richtig.
Wobei man sagen muss, bei den japanischen Dingen ist es ja nicht so streng wie bei in Amerika oder so.
Also Suzuki hat auch, glaube ich, keinen All-Japan-Vertrag, meine ich. Ich
das
meine,
kann sein.
Steht doch Der steht auch bei Cage Match als Freelancer, der ist zwar oft bei All Japan, ja, aber ich glaube, das ist mehr so, dass der dann so, der ist da halt häufig und hat vielleicht irgendwie so ein Agreement, dass er da für die Auftritte bezahlt wird, aber ich glaube, so fest ist das auch gar nicht bei ihm.
Wir können uns alle einigen, dass Hideki Suzuki fucking awesome ist, aber sein Gegner ist auch fucking awesome, nämlich Hikaru Sato. Das ist für mich einer, der sozusagen diesen Stil absolut prägend macht aktuell. Also ich finde ihn fantastisch.
Ja.
Er ist ja bei Gun Pro oft, er ist ja auch bei diesen Shootstyle-Sachen und er ist auch bei Glate bei solchen Matches, also den mag ich sehr.
Big Race Fighter, glaube ich, ne?
Ja, Jeremiah Pancras Fighter, er hat ja auch das auf seiner Hose, er ist ja auch Buddy mit Suzuki, Minonoro. Und das war schon ein anderes Match, ein anderer Kampf, weil hier halt am Anfang eher so ein bisschen auf Striking basiert, bevor es dann auf den Boden ging. Dann konnte Suzuki halt in 5 Minuten mit dem STF das Ganze beenden. Fand ich überzeugend, ich mag beide, kann man nichts sagen. Bestchen.
Ich fand es jetzt nicht irgendwie spektakulär oder so, aber ich fand es solide. Ja, das muss ich generell sagen, aber ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen, das war halt so eine klassisch japanische Show, wo die Steigerung vor allen Dingen gegen Ende kam. Was nicht heißt, dass die Matches am Anfang irgendwie schlecht waren oder so. Aber was ich schon mal sagen kann, das war auf jeden Fall das Bessere der beiden Turniermatches in dieser ersten Runde. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ansonsten, ja, gibt's da was? Eigentlich nicht viel.
Was? Willst du nicht sagen, die Powerbomb im nächsten Match war der awesome Shit? Nein, komm,
Ich fand's auch gut. Wie schon gesagt, das am Anfang so ein bisschen eher Strike-lastig. Dann gibt's auf die Matte hier. Hikaru Sato ist awesome. Den finde ich auch super. Der hatte auch ein richtig gutes Match. Ich weiß nicht, hast du die Show gesehen? Das Lesbian Invitational Morbo?
Die habe ich noch nicht gesehen, aber alle meinen, das war der Shit, die Show.
Die war der Shit. Die war wirklich vor der Sickos. Und da gab's ja auch Hikaru Sato gegen Zack Sabre Jr. Das war richtig gut. Und
Singles-Match?
Ja, Singles-Match. Auch quasi, also inoffiziell auch so UWFI-Rules. Es gab keine Pinfalls, nur Submission und Striking. Das war richtig gut. Und ja, Hideki Suzuki ist auch cool, wenn er keine Rückenschmerzen hat. Und mir hat das auch gut gefallen. Schönes Ding und würde auch sagen, das Bessere der Turniermatches.
Ja, und dann kam eine absolute Legende, ja. Er war IGF the Man, ja. Inoki hat ihn wahrscheinlich persönlich zum Ritter geschlagen. Nee, mal ernsthaft. Eric Hammer kam raus. Es ist ja einfach jemand, auf den ich echt verzichten kann.
Ja,
und also wer Inoki noch am Leben, würde er wahrscheinlich Stub-Match gerufen.
Ja, der ist auch nur dabei, weil er der Buddy von Josh Barnett ist. Da kannst du mir doch sagen, was du willst,
ja,
oder? Also,
das ist ganz schön. Vor allem sein Gegner war Takuya Nomura, der fucking awesome ist. Und der musste sich hier nach 3 Minuten Hit geben. Eigentlich bestand die Paarung nur darin, dass Nomura mal ein paar Kicks gezeigt hat und Eric so, er hat mich getroffen. Und dann zeigt er einfach die Powerbomb. Ich meine, der K.O. nach dem Powerbomb als Finish ist schon irgendwo geil in so einem Match. Aber ja. Eric Hammer sackt die Scheiße. Sorry, muss ich einfach so sagen.
Stimme ich zu. Also Eric Hammer Hammer ist so ein Name, der ihm irgendwie nicht so ganz gerecht wird. Oder der nicht so ganz passt. Und Nomura hat mir einfach irgendwie leid getan, der sich da irgendwie mit... Du hast so geile Leute auf der Card und du packst jemanden wie Nomura, der ja auch ein richtig geiler Catcher einfach ist. Astros ist wahrscheinlich das beste Team irgendwie der letzten paar Jahre. Und du packst Nomura gegen Eric Hammer. Also, jeder auf dieser Card wäre ein besserer Gegner gewesen für Nomura.
Shane McMahon wäre ein besserer Gegner gewesen.
Ja, richtig. Und, Shane McMahon hätte ja sogar auch mit der Verbindung, er hätte durch TKO gewinnen können, ne? und so, das ist so halt...
Jawohl! Ja. Heute geht's ab hier, Shane McMahon ohnehin.
Ja, genau. Und Powerbomb war irgendwie cool, aber Eric Hammer ist schon irgendwie, der ist schon kacke irgendwie, sagen wir doch mal ehrlich halt, ne? Also.
Ja, der ist wirklich kacke. Sebastian, meinst du auch, der ist kacke?
Ja, und vor allen Dingen der Punkt ist, ich finde später dann im Finale, das hat mir dann auch definitiv besser gefallen, das können wir schon mal kurz vorwegnehmen, weil dann aber Hammer auch nicht gewonnen hat und da hat Suzuki ihn ganz gut geführt. Aber hier, wo er dann selber gewonnen hat auch noch, ich sag ganz ehrlich, das war für mich das schlechteste Match von der ganzen Show.
Würde ich zustimmen.
Ja. Also
es kommt noch ein Match, was ich auch nicht gut finde, aber das war schon nicht so.
Darauf wobei, hätte ich echt verzichten können.
Aber es war halt nur 3 Minuten. Also da kommt halt ein Match, was ich in der Länge ein bisschen schwieriger fand. Aber wir kommen erstmal zu was Gutem. Da gab es nämlich Yoshi. Es gab Konami gegen Maya Fukuda. Ja, Maya Fukuda finde ich cool. Ich habe immer ihre Kämpfe gesehen, weil, wie gesagt, ich gucke nur die Glade UWF Matches. Ja, und ein paar Tage später nach der Show hieß es, Maya Fukuda verlässt Glade. Super.
Das habe ich auch gesehen. Das ist voll irgendwie auch komisch. Komisches Timing irgendwie.
Danke für nichts. Hat mir aber gut gefallen, weil die beiden Damen haben halt in 6 Minuten wirklich Fighting Spirit gezeigt. Mhm. Die haben sich halt wirklich richtig weggehauen. Hier wurden nochmal sehr viele Strikings eingesetzt und Moves halt, auch da gab es auch mal wirklich auch mal Supplessen etc., aber auch viel Submissions. Das war eines meiner absoluten Favorites an dem Abend. Das fand ich richtig, richtig gut, das Match Konami gegen Maya Fukuda.
Ja, würd ich zustimmen. Ich glaube, das war sogar mit fast das Match, das mir am besten gefallen hat. Zumindest auch wahrscheinlich so Top 2, Top 3. Das fand ich wirklich auch echt gut. Ich bin großer Konami-Fan. Also sowohl der Wrestlerin als auch dem Spielehersteller. Ja.
Weil wegen seinem Pachinko-Automaten? Nein, ich weiß, du bist schon klar, was du magst.
Finde die halt super. Ich fand auch Maya Fukuda echt gut. Die hat mir echt gut gefallen. Ich hab's dann auch getwittert und Spadoosh, liebe Grüße, der meinte ja, die wäre eigentlich nicht so geil. Und
Spadoosh, komm.
Ja.
Grüße gehen raus, bester Junge.
Er hat da geschrieben, die ist gar nicht so gut. Hat dann, also seine Antwort auf meinen Tweet war dann, dann guck dir am besten nicht die anderen Matches an und bleib in dem Glauben. Okay,
harte Also Ansage. Ich hab ja sehr viele Kämpfe von ihr gesehen. Ich finde sie absolut in Ordnung. Er hat halt recht, sie musste irgendwie immer sich hinlegen. Sie musste mal verlieren. Das ist doch der Grund, warum sie jetzt geht, weil sie denkt, muss mal verlieren. Aber ich finde, sie hat schon ein sehr gutes Potenzial gehabt, finde ich. Ich weiß ja nicht, was sie jetzt macht.
Ich glaube, sie kommt auch nicht aus dem Wrestling selber, sondern die ist halt, glaube ich, als Kampfsportlerin dann zu Glade gekommen irgendwie so, ne? Deswegen macht es auch, glaube ich, nur diesen UWF.
Ja. Doch Schauspielerin.
Genau, hier steht, bei Cage steht, arbeitet als Schauspielerin, vielleicht auch deswegen. Finde ich schade, also, dass sie dann jetzt auch irgendwie weg ist, weil mir hat die echt gut gefallen und ich fand, das war ein schönes Hin und Her einfach. Das hat mir echt Spaß gemacht. Hat mir gut gefallen. Aus dem Grund, du auch schon gesagt hast, Momo mit ein bisschen Striking, ein bisschen zu plässen und sowas so. Das fand ich echt gut.
Sebastian darf noch.
Das war jetzt nicht bei meinen absoluten Top-Matches. Da gab es 3 Matches, die ich besser fand. Aber das war so von dieser ersten Hälfte, die relativ klar identifizierbar war, fand ich, war das für mich auch das beste Match. Das war jetzt nichts Spektakuläres oder so, aber wie schon gesagt, ein guter Fighting Spirit. Das war absolut anständig. Und da kann man nichts gegen sagen.
Ja, dann gab es für mich so der Downer des Abends. Da gab es halt weil Masakatsu Funaki finde ich eigentlich ganz geil. Davey Boy Smith Jr. ist auch nicht schlecht, aber das war halt wirklich das, ich würde fast sagen, unspektakulärste von allem. Das war halt wirklich ein Kampf, der halt wirklich rein auf dem Boden war. Sehr viele Holds anzusetzen, ohne dass man wirklich irgendwie irgendwas reißen wollte. Und am Ende hat der Funaki gewonnen mit dem Enkelhold. Also das ist wirklich schon für die absoluten Sickos das Match. Also ich fand's relativ, es war auch mit 7,29 eines der längeren Matches an dem Abend.
War auch schon dann mehr so ein bisschen das Match, was so rein von, wie es gefühlt war, dann mehr ein bisschen mehr MMA als Shootstyle oder Wrestling war.
Ja.
Und ich fand's auch okay. Bin jetzt nicht so der größte Davey Boy Smith-Fan. Wobei ich geil fand, als bei der Introductions gab's ja immer diese Binden und wo dann halt die Erfolge standen. Und sie haben seine Erfolge gewählt. Ehemaliger FCW Heavyweight und Tag Team Champion. Let's go. Von Florida Championship Wrestling, dem Vorgänger von NXT. Muss ich sehr lachen.
Wenn schon, denn schon. Fand ich auch geil, bei John Moxley haben sie auch CCW Heavyweight Champion aufgezählt.
Natürlich, na klar.
Der wichtigste Titel, den er hatte, oder nicht?
Der wichtigste, ja, sicher. Und, fand das so ein bisschen das MMA-igste Match von denen. War dann okay. Das Finish fand ich dann noch ganz nett, als Smith den Sharpshooter ansetzen wollte und Funaki dann halt da in diesen Ankle-Lock oder Knee-Bar oder Heel-Hook oder was das da war, halt gekontert hat. Das war ein nettes Finish. Das hat auch so ein bisschen so gezeigt, so, es kann halt jederzeit halt zu Ende gehen. Es war aber, ja, wie du schon sagst, Mobo, das Unspektakulärste. Da würde ich zustimmen.
Beim Schabschuh hast du dir gedacht, war der Beste ist, der Beste, baby. Komm, gib's zu.
Das denke ich niemals bei diesem Move.
Okay. Das denkst du nur, wenn der Talia den macht, ne? Ja. also unspektakulär trifft's. Ich fand's aber auch absolut nicht schlecht.
Kannst du Match of the Night?
Also ich bei Cagefish hat's eine Wertung von 5,33. Ich finde, das trifft ganz gut. Das war solide, das war nichts, was groß im Kopf bleibt, das war jetzt auch handwerklich nicht schlecht. Finde ich so als Match zwischendurch auf so einer Card, geht das schon.
Dann gab es bei der kurzen Mission, da gab es die Catcher-Parade, beziehungsweise die Legenden-Parade. Da kam nämlich Yoshiaki Fujiwara raus. Wie alt ist der Mann? Fucking 75 oder so? Ich glaube, jetzt mit dem Mist. Ja, 75 Jahre.
Das war so in dem Bereich,
der ja noch.
Ja, und ich war geschockt, als Flosch zu mir meinte, der restet dem, den ist auch bei Noah. Das ist, also, Leute. Dann kam noch Akira Maeda raus, auch eine große Legende diesen Stils. Und die absolute Legende, Kota Ibushi.
Ja, Mann, Kota Ibushis Bloodsport im Shinkiball First Ring.
Weiß ich nicht, ey. Kota Ibushi, der steht da so bedröppelt. Und alles, was wir von ihm kriegen, sind immer irgendwelche kryptischen Tweets. Also, ich meine, ich habe ja. Irgendwann wird er mal wieder für TK wrestlen, boah, machen wir uns nichts vor.
Natürlich.
Aber Kota, weiß ich nicht.
Also, es ist auch irgendwie. Er ist ja an und für sich auch ein guter Wrestler und er ist ja auch ein cooler Typ, aber irgendwie. Lost ist das falsche Wort, aber er ist schon irgendwie.
Lost.
Weil er merkt schon irgendwie. Ja, so der ein oder andere Bump hat ihm jetzt nicht so ganz so gut getan, ne? Irgendwie ist er so ein bisschen.
Ich würde nicht mal sagen, dass er lost ist. Ich habe oft das Gefühl, es ist jemand, der ist irgendwie nicht so im Reinen mit sich selbst.
Ja, irgendwie schon, das stimmt. Weil eigentlich ist es schade, weil er ist awesome oder er war mal awesome. Und auch bei Bloodsport hatte er letztes Jahr, das waren ja, glaube ich, seine paar wenige Matches, die er letztes Jahr hatte.
Hat er sich aber auch gleich verletzt in dem Match gegen Mike Bailey.
Ja, und du merkst halt, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er kann diesen Stil halt auch einfach nicht mehr gehen, den er da fährt, halt so komplett. Der ist ja, glaube ich, auch schon Mitte 40 oder so. Und ja, irgendwie ist es immer ein trauriger Anblick, wenn man ihn sieht. Ich weiß auch nicht, wieso.
Ja, man kann ja schon foreshadowing, dass Minoru Suzuki dann irgendwie nach dem Match meint, hier, nächstes Mal wir beide. Ich dachte mir so, nein.
Echt, ey, vor 10 Jahren wäre das sicherlich geil gewesen, aber doch, nee, also nee.
Was soll ich sagen, Sebastian?
42 ist Ibushi tatsächlich, ich habe eben nachgeguckt. Ja, aber du, also bitte. Also Ibushi gegen Suzuki, das wird doch mindestens so geil wie AJ Styles gegen Naomi Shimaru Fuji.
Speaking of geil, denn dann kam eine Legende, den habe ich auch noch kämpfen sehen im MMA. Quinton Rampage Jackson.
TNA-Legende.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das war natürlich das Freak-Match schlechthin, ja. Quinton Rampage Jackson gegen Hideki Shrek Sekine. Wir alle dachten uns, was kann da passieren? Und ich muss sagen, ich fand's amüsant. Und ich glaube, das passt auch sehr, sehr zusammen, weil wir wussten nicht, was passiert. Ich glaube, Sekine wusste auch nicht, was er machen soll. Denn der Witz war, Rampage Jackson wollte einfach mal wirklich MMA kämpfen. Der hat ihn einfach zu Boden gerungen, hat Ground and Pound gemacht und Sekine dachte sich, ja, nee, komm, ich bleib mal gleich liegen, wa? So, und dann hat dann irgendwann Rampage gesagt, ja, komm, wenn er es mir anbietet, tritt ihn einfach nur und dann ist das Ding nach 4 Minuten durch. Ja. War ein bisschen Freekampf. Übrigens natürlich die schönste Szene, ja, Rampage Jackson, MMA-Kämpfer durch und durch, hat sich erstmal seine ganzen Shirts und Energy-Drinks und Mützen geben lassen, damit er eine Promo. Ja, großartig. Hat er aber noch eine schöne Promo gehalten und gesagt, hier, dankt Barnett, dass er ihn wieder fit gemacht hat, dass er gesagt hat, hier, komm her, Japan bedeutet mir vieles. Ich meine, er ist ja Pride-Legende, er hat ja vor allem in Japan natürlich seine größten Erfolge gehabt und ich sag's hier, ich hab's bei Wrestling gesagt, ey, book den in Amerika, ob er Bock hat. Ja. Ey, die stehen doch alle Schlange. Wer will sich denn nicht im GCW Rock and Roll vom Twitten Rampage Jacks nochmal verprügeln lassen? Also, let's go.
Auf jeden Fall. Und der würde ja auch ziehen. Die Leute würden die Tickets dafür kaufen. Also, so ist ja nicht. Ich find's auch krass. Man sollte es meiner Meinung nach machen. Also, ich fand ihn auch besser als letztes Jahr war es ja Frank Mir, der bei Bloodsport war, gegen Josh Barnett. Das fand ich ja. Okay, aber ich finde, Rampage hat sich da auch echt besser geschlagen. Der ist halt dann voll Nüsse gegangen. Aber irgendwie hat es diesen Kampf auch geil gemacht. Halt. So, der ist halt war so Vollgas. Diese 4 Minuten halt, let's go. War schon irgendwie cool.
Was denn?
Also, mich hat das echt unterhalten, muss ich sagen. Es war halt over the top, aber es war halt irgendwie unterhaltsam und lustig over the top. Und dadurch, dass es auch so kurz gehalten war, wie du schon gesagt hast, das war halt Freakmatch und als solches hat das auch auf der Card-Position abgeliefert.
Ja, ganz große Sache. Dann gab es Santino Marella gegen Katsushika Sakuraba. Das war auch so eine Paarung, wo wir uns alle dachten, what the fuck? Aber das ist ja absurd. Santino Marella, wer es nicht weiß, hatte 4 Battle-Arts-Kämpfe. Der war mal ein Battle-Arts. Aber wie gesagt, es waren schon einige bei Battle-Arts. Ich möchte sagen, Jeff Hardy war auch schon mal bei Battle-Arts. Nick, hier.
Die Road Warriors waren bei Battle Arts.
Ja, jeder war bei Battle Arts. Also, ich fand das Ganze schon cool, weil Du hast halt gemerkt, Santino Marella hat halt no Bullshit gemacht. Der wollte halt wirklich seine Ringerqualitäten gezeigt, seine Mixed Martial Arts Qualitäten. Und Sakuraba hat ihn halt versucht, immer wieder nicht so ernst zu nehmen. Hat ihn gemockt, hat ja seine Moves auch ein bisschen nachgemacht, seine Posen von WWE. Weil man, das ist ja, man hat ihn ja als Santino Marella nur mal halt angekündigt. Und man hat ja trotzdem mit seinem WWE-Gimmick kokettiert, aber der wollte halt no Bullshit machen. Ich fand es ein bisschen lang mit 10 Minuten für das, was es war, weil es natürlich auch eine sehr mattenbasierte Sache war. Aber ich muss sagen, ich fand das schon irgendwo auch echt unterhaltsam, muss ich sagen. Sebastian?
Ich muss sagen, für mich war es das drittbeste Match der Show.
Hau da raus.
Ich fand das echt gut, weil das, wie du es schon gesagt hast, ja auch eine wirklich gute Erzählung war, so diesen Aha-Effekt doch zu haben, dass Sakuraba sich auch über Marella so ein bisschen lustig macht und dann zeigt halt Marella, okay, ich bin so viel mehr als das, was ich in der WWE zeigen durfte. Und vor allen Dingen bei Marella ist ja auch immer wieder das Schockierende, der Mann hat ja auch wirklich einen MMA-Hintergrund. Nur die WWE hat ihn halt völlig getypecastet, deswegen haben heutzutage alle, wenn sie an ihn denken, halt diesen Comedy-Typen im Kopf. Aber das war wirklich auch so ein Match mit so einem Wow-Effekt und sowas mag ich immer sehr gern.
Muss halt denken, Marella dachte sich damals, hier kam sie, Mann, ey.
Ja. Ist ja auch verständlich, aber
demnächst Adam Priest das Gleiche.
Ja. Bitte nicht.
Du, was sagst du zu Erfahrung?
Ich fand's auch überraschend gut. Ging gut. Ich finde Sakuraba, ich liebe Sakuraba. Sakuraba ist ja wirklich super. Das ist einer so meiner Lieblingsplätze in diesem Shootstyle. Ist ja auch eine große MMA-Legende.
Weißt du, von welchem Wrestler das einer der Lieblingswrestler ist?
Danny Makabe.
Richtig.
Zu Recht. Übrigens, das wollte ich eben noch gesagt haben, dass die Show war, die hatte ja auch vom Datum her ein bisschen was MMA-historisch, denn ein Tag vorher und 24 Jahre vorher gab es den krassen Fight zwischen Takayama und Don Fry. Also wer den nicht kennt, ne?
Der ist toll auf jeden Fall.
Und das noch ganz kurz dazu, Sakuraba liebe ich, finde den super, auch in diesem Shoot-Style finde ich den richtig geil. Und Santino konnte auch was zeigen, der hat ja auch einen Judo- und MMA-Background, wie ihr schon gesagt habt. Der ist ja sogar in Kanada der Trainer der Battle Arts Academy, das musst du dir mal reinziehen.
Ja.
Das ist richtig, finde ich richtig krass. Und da frage ich mich ja, wann Yuki Ishikawa bei Bloodsport? Bei der nächsten Japan-Show, let's go. Und mir hat das auch gefallen, fand ich auch gut.
Dann gab es sicherlich eines der Money-Matches. Es gab Timothy Thatcher gegen Minoru Suzuki. Und es gibt ja Good Minoru Suzuki und es gibt Standard Minoru Suzuki. Für solche Shows, da gibt er sich nochmal her. Das ist, muss man einfach sagen, hier hat er nochmal Bock gehabt. Es war aber dann doch teils ein sehr untypisches Bloodsport-Match dabei, weil Minoru Suzuki halt Bock hatte, ein bisschen Blödsinn zu machen. Also er hat ja mehrmals Thatcher nach draußen geschmissen über die Kommentatorenpulte, wollte Stühle einsetzen, ja, und irgendwann meinte Thatcher, mir langt die Scheiße, ihr habt keinen Bock auf den Pferd. Da haben sie natürlich auch noch so sich die bei den Holds an der Nase gefasst und richtig fies waren beide. Und irgendwann gab es so eine Aktion, da haben sich beide mit Headbutts gehauen und mit Vorarms. Da hat dann so Thatcher schon gewankt. Also das war eher ein sehr entertainment-lastiges Bloodsport-Match, aber halt ein sehr gutes Match. Das war sehr unterhaltsam. Das sind ja auch beide, das sind immer noch Leute, die das richtig gut können. Thatcher ist sowieso, was soll man mit Timmy Thatcher machen? Der Mann ist sowieso fucking awesome. Ganz großes Ding. Sebastian, für dich?
Das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Es war so in diesem Kontinuum, würde ich sagen, hat es mehr in Richtung, in Anführungszeichen, normales Wrestling-Match geliehen als andere Matches, die halt sehr mattenbasiert waren. Aber es war immer noch in dem Bloodsport-Kontinuum drin. Und das finde ich auch gut, wenn es auch bei so einer Show verschiedene Arten von Matches gibt. Ich sag, das war für mich zweitbestes Match der Show. Das war genau das, was ich mir auch irgendwie so ein bisschen erhofft hatte davon. Dieser Suzuki macht unglaublich viel Spaß. Er und Thatcher sind wie füreinander gemacht. Allein die Entrances waren schon unfassbar geil, fand ich. Und ja, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
Ja, würde ich mitgehen. Das war halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen am Anfang so ein bisschen weniger Shootstyle halt, dann auch mit diesem Stuhl und sowas, wo sie beide dann die Stühle geholt haben und sowas, aber. Also wie ich schon sagst, so, das ist dann halt so ein bisschen die andere Nische. Wenn halt vorher zum Beispiel Funaki gegen DBS das MMA-Riga-Match war, dann war das die Sparte von, das war der Underground-MMA-Kampf quasi, wenn du so willst, genau. Halt, der irgendwo im Fight Club stattfindet oder sowas halt. wo es halt auch mal ein bisschen, da sind nicht die Holds alle sauber, da wird ein bisschen dreckiger Zugang, da wird auch mal irgendwie an die Nase gegriffen oder sowas für ein Hold, da wird nochmal ein Headbutt vielleicht ausgepackt und sowas halt. Das ist ein bisschen dreckiger und nicht ganz so clean vom Kampf. Und wenn du aber einen so einen Kampf hast, der so diese Alternative dazu ist, dann geht das voll in Ordnung und würde auch sagen, ich glaube, das war für mich auch das zweitbeste Match der Show, würde ich sagen.
Ja gut, dann gab es das Finale. Hideki Suzuki gegen Eric Hammer. Es war 8 Minuten. Es war ertragbar, weil Suzuki halt, wie Sebastian schon vorher meinte, ein bisschen Eric Hammer getragen hat. Aber zum Glück war nach 8 Minuten vorbei. Enkellock, eigentlich Enkelhold war Ende. Ich will aber auch eigentlich gar nicht mehr groß drüber reden. Falls immer noch was sagen, weil wir wollen alle zum Main Event, seien wir ehrlich.
Genau, lass mal.
Wir wollen alle zum Main Event. Es gab John Moxley. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach mal der fucking IWGP Heavyweight Champion, der da rauskommt. Der ist nicht nur AEW Superstar. Es gab übrigens AEW Chance in der Halle, wer es gehört hat. Aber der ist einfach mal der fucking IWGP Heavyweight Champion. Und ich, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, faking euch, ich bin jetzt nicht der größte Moxley-Fan, aber man muss halt eins sagen, wenn er rauskommt, der Mann hat einfach eine fucking Aura. Eine krasse Aura. Und vor allem, wenn der dann in so einer Halle rauskommt, das ist schon episch. Und er hat ja auch immer wieder auch in Interviews gesagt, Bloodsport ist seine absolute Liebe, es ist genau sein Ding. Wie sagt er nach dem Match, no fake bullshit, das nachdem er ein Match gegen Evil hatte, no fake bullshit. Ja. Aber der Mann ist mit Herzblut dabei und sein Gegner ist natürlich halt der Mann, deswegen wir überhaupt was machen. Josh Barnett gegen John Moxley. Bitte, Drew, kannst gerne anfangen.
Ich fand's geil. Es war schon cool, wie du schon sagst. Das ist einfach Moxleys, das ist Moxleys Herzensding und er ist auch mit Herz und Blut dabei und vor allem mit Blut.
Ja, he puts the blood in Bloodsport, ich sag's.
He puts the blood in Bloodsport, ja, das war dann der noch dreckigere Kampf als der davor, aber auch wieder auf eine andere Art und Weise. Das sind einfach, das hat einfach gepasst. Das war geil, eine schöne Prügelei, auch mit ein bisschen, ich sag mal, ungewöhnlichen Spots, wie der einfach Josh Barnett Moxley zum Giant Swing packt und den einfach da volle Ömme in diesen Ringpfosten wirft. War schon geil, oder? Also kann man ja nicht anders sagen. Das war halt Abfahrt und das hat schon Bock gemacht, muss man einfach so sagen.
Was denn?
Das war echt eine Schlacht, das Match. Das muss man wirklich sagen. Und Mobo, du hattest es ja gerade schon vorher angemerkt, dass das ja mit Abstand auch das längste Match war, ging 22,5 Minuten knapp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe dem Match diese Länge nicht so angemerkt. Vielleicht, weil ich auch von Anfang an drin war, aber das kam mir nicht so lange vor. Ich finde, das haben sie echt sehr gut gemacht, haben den Zuschauer sehr gut reingezogen und ja, wirklich ein sehr guter Main Event. Kann man nicht anders sagen.
Ja, vor allem, es war auch sowas wie, das war wirklich einfach wild und es war vor allem wirklich, beide haben irgendwie alles, was nötig ist, um den Gegner zu killen. Ja. Also irgendwie gab es auch diese völlig absurde Aktion, wie Moxley einfach rausspringt, so fast mit dem Dropkick, mit so einem Kung-Fu-Kick einfach rausspringt, so ihn da killen will. Und dann, wie gesagt, natürlich die krasse Situation, natürlich der Giant-Swing an dem Post, Moxley rollt raus, kommt wieder raus, hat geduscht, blutet wie Sau. Und der Mann hat krass geblutet. Also nicht nur Bett, eine kleine Wunde, nein. Der Ring war komplett vollgesuppt. Ich hab Deathmatches gesehen, wo weniger Blut war als bei dem Scheiß. Ja. Also das war
Der Wahnsinn. Hat auf jeden Fall vorher noch mal eine oder 10 Aspirin geschluckt. Und dann let's go.
Aber das war fucking awesome. Ich würde sogar so gehen, das ist ein Must-See. Also ich werde sagen, es ist ein 2024, auch wenn es nicht in der Top 10 wird. Das muss man wirklich mal in den Hörer sagen, wenn ihr euch die Show nicht komplett angucken wollt, der Main Event ist Must-See, weil es halt irgendwas Besonderes ist. Du siehst das wahrscheinlich dieses Jahr nicht nochmal in der Art. Deswegen muss man sich diesen Main Event eigentlich geben, weil das ist einfach wirklich ein Unikat und das ist einfach ein fucking awesome, das ist ein tolles Match. Dann hat sich natürlich noch, wie gesagt, Mox hat das Mike danach genommen und gemeint, hier, wollt ihr, dass wir wiederkommen? Alle so, wollt ihr, dass sie wiederkommen? Ist so ein bisschen lost in translation. Aber wie gesagt, diese schöne Probe, er meinte, no fake bullshit. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn er den IWGP-Title einfach zu Boden geworfen hätte, raufgespuckt hätte, gesagt, no fake bullshit. Ja, Tony Khan für dich hier, no fake bullshit. Aber das war eine sehr runde Sache. Und damit endete auch dieser Pay-Per-View in rund, ich glaube, 3 Stunden 12. Allerdings mit einer Pause. Es waren 15, 20 Minuten Pause dazwischen. Plus diese Legendenparade. Ich muss sagen, Josh Barnett hat abgeliefert. Das muss man wirklich sagen. Ich fand, das war, für mich ist es ja bis jetzt die beste Show des Jahres. weil sie, erstmal muss ich sagen, ich gucke ja nicht so krass in die Breite. Wir hatten schon ein paar Banger-Shows, also Action Dean ist sicherlich auch eine Show, die jetzt Sebastian gleich sagen wird, aber für mich ist Bloodsport Bushido aktuell die beste Show, die ich dieses Jahr gesehen habe. Einfach, weil sie von top to the bottom super unterhaltsam war, die Sachen auch nicht zu lang waren und aber ich bin halt biased, ich liebe halt diesen Stil.
Ich fand die Show auch gut. Für mich ist sie nicht die beste Show des Jahres. Das ist für mich tatsächlich immer noch das Despe Invitational. War einfach die rundere, einfach die atmosphärischere, einfach von den Vibes her war das die Show, die mir einfach am besten gefallen bis jetzt. Aber so, das war ja auch ein geiles Ding. Allein, es hatte einfach schon ein ganz anderes Gefühl als die anderen Bloodsport-Shows, einfach durch, dass es in Japan war. Es hat sich einfach krasser angefühlt, größer, härter, besser, blutiger. Das hat einfach irgendwie gepasst. So Bloodsport und Japan ist so wie Faust aufs Auge irgendwie. Das passt schon sehr gut. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nochmal wiederkommen, in der kleineren Halle allerdings. Weil, also die Ryogoku-Kukigan ist ja schon ein geiles Venue. Aber, ne, seien wir ehrlich, die war halt schon nicht so gut gefüllt leider, ne? Und, machst du was in der kleineren Halle, in der Kuroken vielleicht oder in irgendwas dazwischen. Wenn die dann auch gut voll ist, ich glaube, dann und die Stimmung ganz geil ist, dann wird das noch ein Ticken geiler. Aber ich fand's so auch eine coole Show. Hat Spaß gemacht beim Gucken und ja, gerne wieder in Japan.
Sebastian, bitte.
Also ich muss ja sagen, dass ich vorher überhaupt nicht unbedingt geplant hatte, die Show zu gucken. Und jetzt hier gesagt habe, Mo, erzähl mir mal, wie die Show war und dann entscheide ich mich, ob ich sie dann schaue. Und nach dem, was du dann gesagt hast, was ich auch sonst noch so gehört habe, habe ich mir die Show dann auch gekauft. Und ich muss sagen, für mich war es jetzt keine absolute Top-Show des Jahres. Aber die Show hat bei Cagematch eine Wertung von 8,24. Und da würde ich absolut mitgehen. Also ich finde noch so für mich, dass es noch höher gewesen wäre. Da hätte noch so vielleicht der Anfang besser sein müssen. Weil so richtig die starken Matches kann man halt gegen Ende. Aber die waren dann halt auch richtig gut. Also Sakuraba gegen Marella, Suzuki gegen Thatcher und vor allem das Main Event. Die längeren Matches waren alle wirklich gut. Und deswegen gute 8 Punkte, wie wir es bei Cagematch haben, da gehe ich total mit. Ich hatte wirklich vorher nicht viel erwartet und habe dann echt eine gute Show bekommen, die mir gefallen hat. Ich habe es absolut nicht bereut, dafür auch Geld bezahlt zu haben. Deswegen, ja, Daumen definitiv hoch.
Ja, der Ausblick ist... Eine Sache möchte ich kurz erwähnen. Am Montag ist der erste, ist Glade Version 12. Und da möchte ich kurz nur die UWF-Matches erwähnen, denn es gibt Josh Barnett schon wieder. Der wird nämlich da sein gegen Yui Tsuka. Yui Tsuka gegen Josh Barnett geht wahrscheinlich eine Minute, weil Josh Barnett ihn einfach töten wird oder so. Dann gibt es einen absoluten UWF-Banger. Es gibt Shinya Aoki gegen El Lindemann.
Oh.
Und... Ja, wo wir schon überreden über Leute, die lost sind in einem UWF um den leider UWF Championship, weil ich glaube, der musste vakatiert werden, weil ich glaube, Fujita Yano hat ihn, glaube ich, vakatieren müssen. Ja. Takanori Ito gegen Katsuhiko Nakajima.
Oh. Der Typ ist wirklich lost.
Der ist wirklich lost, ja.
Aber das ist so ein bisschen, also die drei UWF-Matches gucke ich mir auf jeden Fall an, das kannst du wissen. Man muss ja sagen, Glade ist immer umsonst auf YouTube. Und das ist halt auch eine große Show, die wird ja in dieser Tokyo Dome City Hall stattfinden. Glade geht immer klar. Also ich finde halt, ich muss dazu sagen, ich finde halt die Wrestling-Sachen von Glade stinklangweilig, für mich austauschbar. Du hast vereinzelt gute Leute, aber das überzeugt mich nicht genug, dass ich mir das gebe. Aber bei den UWF-Sachen, da gebe ich halt klein bei. Und ich finde gerade diese drei Sachen, die ich gerade erzählt habe, gebe ich mir locker. Gib mir. Und dann kann man natürlich noch den Ausblick machen, am Ende des Monats, am 28.07. findet Bloodsport 11 statt in Brooklyn. Und da gibt es, wie schon gesagt, Mike Santana gegen Homicide, warum auch immer. Aber man hat ja sonst noch ein paar gute Leute, natürlich Barnett ist auf der Card, Matt Markowski ist auf der Card, Mike Bailey, Masha Slamovich und nochmal Shayna Baszler, wo ich aber langsam sage, nochmal muss ich so nicht unbedingt haben.
Vor allem gegen wen? Gegen Masha hat sie ja schon gecatcht, wer gegen wen soll...
Sie will gegen Minoru Suzuki kämpfen.
Ja, klar, ja, gut.
Ob es dann stattfindet, ist die... Ja, gegen Shane McMahon.
Gegen Shane McMahon.
Ja.
Hier kommst du Money.
Also, ich sag immer, wie es ist. Wenn einer das booken kann, dann Brad Lawler.
Das ist richtig.
Also ich sehe immer noch CM Punk bei Bloodsport. Ich sehe es kommen. Hat eine MMA-Vergangenheit.
Hat eine MMA-Vergangenheit, das ist richtig. Also, wie du sagst, wenn es einer machen kann, dann Brad Lauderdale.
Shane McMahon gegen CM Punk bei Bloodsport, darum, wer der Beste in the World ist. So.
Ja, das war auf jeden Fall die Ausgabe von Bloodsport bei Shio. Was gibt's denn demnächst noch im Catch Club, lieber Drew? Ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich über die verbotene Tür reden.
Genau, nächste Woche wird die verbotene Tür bei uns eingetreten. Und ich glaube dann, dass dazwischen nicht so viel passiert, weil Sebastian und ich sind ja dann auch auf großer Reise über den Teich.
Richtig.
Und ich nehme an, dass wir dann darüber auch berichten werden.
Das wäre frech, wenn nicht.
Das wäre frech, wenn nicht, genau.
Dann möchte ich aber eine XXL-Ausgabe mit Roadtrips ohne Ende. Also Anekdoten.
Kein Problem, das kriegen wir hin. Und das wird es auf jeden Fall geben. Und ich weiß gar nicht, was dann noch so ansteht. Die anderen beiden Kollegen werden sicherlich auch noch über die WWE sprechen, weil Money in the Bank ist ja irgendwann jetzt auch.
Ist das nicht sogar nächstes Wochenende?
Ich glaube, es ist sogar nächstes Wochenende.
Ja, das ist so.
Und also während die über die WWE reden, reisen wir in die USA.
Ich glaube, in Japan gibt es auch noch was. Also wird der Marigold Pay-Per-View ist am 13.7. Und ich möchte sagen, Peter Pan ist auch bald DDT. Und der Tokyo-Joshi Pro.
Die sind eine Woche später. Die sind nicht jetzt nächstes Wochenende, sondern danach. Das wollen in zwei Wochen sind die, am 21.
Ja, nächstes Wochenende ist noch American Runner.
Oh, stimmt, American Runner ist am 4.
Stimmt, das ist mitten in der Woche, am Donnerstag, ne?
Das ist am Donnerstag. Oh. Und natürlich findet am 4. die wichtigste Wrestling-Show des Jahres statt. GCW Back at Wrestling 6. Ich habe es schon intern gesagt, I demand, ja, ein Review beim Catch Club, ja. I demand.
Aber nur, wenn du vorbeikommst.
Natürlich komme ich vorbei. Back at Wrestling 6 wird das Shit, Alter.
Sehr gut, sehr gut. Ja, American Runner hätte ich theoretisch auch Bock. Könnte man auch mal überlegen, Sebastian.
Ja, vor allem hast du Bock auf Drew Gulak.
Unbedingt.
Du hat ja schon in der Video von der Action-Show, die wir zuletzt gemacht haben, gesagt, hoffentlich hat der Gegner von Drew Gulak, das ist ja, wer ist noch der Gegner von Drew Gulak?
Komm, Lola.
Lola. Hoffentlich hat er kein Band an der Hose.
Ja, also es geht auf jeden Fall viel, wie gesagt, die beiden Boys hier an meiner Seite, die fliegen nach Amerika, werden berichten. Also der Juli wird auf jeden Fall heiß, nicht nur von den Temperaturen, sondern auch vom Catchen, das wird einiges gehen und hört auf jeden Fall den Catch Club und ich würde sagen, ich verabschiede mich auf jeden Fall und die letzten Worte hat heute aber mal Sebastian.
Ja, das ist aber sehr, sehr lieb von dir, Momo. Also erstmal schön, dass du wieder bei uns zu Besuch warst, das heißt zu Besuch, inzwischen wohnst du dir hier quasi schon halb, um in der Analogie zu bleiben. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über diese Show zu reden. Und in dem Sinne, vielen Dank an alle, die es anhören. Und auf Wiedersehen. Vielen Dank an Drew, vielen Dank an dich, Momo. Und danke, goodbye. Auch.
Ciao.
Yeah. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.